Herzlich willkommen zum Manager-Magazin-Podcast Das Thema. Unser Thema heute ist das Milliardenpoker um die Streaming-Kunden. Es ist Freitag, der 21. Mai 2021.
Hier ein Hinweis vom Werbepartner Bayer. Im Jahr 2050 werden ca. 10 Milliarden Menschen auf der Erde leben. Gleichzeitig wird die Bevölkerung immer älter. Wie kann die Ernährung nachhaltig gesichert werden? Und wie können die Menschen gesund bleiben und auch im Alter ein gutes Leben führen? Bayer leistet mit Innovationen einen wichtigen Beitrag zur Lösung dieser Herausforderungen. Interesse an der Zukunft von Gesundheit und Ernährung? Erfahren Sie mehr auf bayer.de/biorevolution.
Einst verbreiteten Fernsehen und Kino Glitzer und Spektakel. Heute ist es Streaming. Und das gilt gleich in doppelter Hinsicht. Inhaltlich, aber auch wirtschaftlich. In den vergangenen Tagen ging es gleich mehrfach spektakulär zur Sache. Zuerst in den USA. Time Warner, aus deren Hollywood-Studios Bewegtbild-Klassiker kommen wie Citizen Kane oder Game of Thrones, fusioniert mit dem kleineren Anbieter Discovery, von dem in Deutschland vielleicht am bekanntesten noch der Sender Eurosport ist. Gemeinsamer Umsatz 41 Milliarden Dollar. Die wichtigere Größe aber derzeit in der Medienwelt, die Zahl der Abonnentinnen und Abonnenten für deren Streaming-Angebot. Kombiniert 59 Millionen. Zweiter Fall, Amazon prüft den Kauf der MGM-Studios, die unter anderem die Rechte an der James-Bond-Reihe haben und an der Verfilmung der Hobbits-Saga. Als möglicher Kaufpreis stehen hier 9 Milliarden Dollar im Raum. Und der dritte Fall, die beiden größten privaten französischen Sendergruppen wollen zusammengehen, TF1 und MCs. Erklärtes Ziel, den US-Streaming-Giganten etwas entgegenzusetzen. Keine Frage, die Bewegtbildbranche ist in allergrößter Unordnung und mitten in einer Neuordnung. Wer gewinnt und wer verliert, das wird größte Folgen für die Populärkultur auch in Deutschland haben und enorme Abstrahleffekte für die Mediennutzung insgesamt. Wer wird also der Streaming-König oder die Streaming-Königin unter den Anbietern? Und was wird entscheidend sein für Sieg oder Niederlage? Haben deutsche oder europäische Anbieter überhaupt noch eine Chance? Darüber wollen wir heute informieren und diskutieren. Mein Name ist Sven Clausen und ich spreche heute mit zwei meiner Kollegen, die sich wirklich auskennen, weil sie die Streaming- und Medienszene schon seit Jahren beobachten. Philipp Alvarez de Sousa Soares und Jonas Rest. Guten Morgen, Philipp.
Guten Morgen, Sven.
Guten Morgen, Jonas.
Guten Morgen, Sven.
Jonas, Netflix.
Wie Netflix?
Ja, Netflix, Entschuldigung, dass ich Netflix in meinen Vorbemerkungen ausgespart habe, ist eigentlich ein schwerer Fehler, denn ohne Netflix wäre das wohl alles nicht passiert, was ich gerade aufgezählt habe.
Das stimmt. Netflix hat ja praktisch im Alleingang eigentlich das Streaming-Zeitalter eingeläutet, ist inzwischen auf über 200 Millionen Abonnenten gewachsen, hat während der Corona-Pandemie im letzten Jahr nochmal einen kräftigen Boost erhalten, allein knapp 40 Millionen letztes Jahr sind dazu gekommen und relativ lange haben die etablierten Anbieter ja den Aufstieg von Netflix ignoriert und dankenswerterweise, also aus Netflix-Perspektive, auch ihre Filme und Serien an Netflix lizenziert und so den Aufstieg von Netflix ermöglicht. Aber das ist seit spätestens 2 Jahren vorbei. Inzwischen machen ja alle ihre eigenen Streaming-Dienste und vor allem Disney ist rasant wirklich gewachsen. Also Disney hat inzwischen über 104 Millionen Abonnenten und das Besondere ist, dass sie die innerhalb von 16 Monaten eingesammelt haben. Also die sind ja erst im November 2019 in den USA gestartet, in Deutschland ja noch später sogar. Dann haben wir auf der anderen Seite noch Amazon, die oft übersehen werden, aber die eigentlich auch wirklich riesig sind. Die haben jetzt kürzlich mal bekannt gegeben, dass sie 125 Millionen Prime-Abonnenten haben, die den Prime-Video-Service nutzen, weil man kann ja den Amazon-Service nicht alleine abonnieren, sondern der geht ja nur an Prime-Video-Kunden. Aber das ist also von den reinen Zahlen erst her sogar noch größer als Disney. Und naja, dann abgeschlagen sind die ganzen Streamer, die halt erst später gekommen sind, also die Streamer der Kabel-TV-Anbieter sozusagen. Viacom CBS hat gerade ihren Streaming-Dienst nochmal neu aufgesetzt. Die sind so alle ungefähr um die 40 Millionen herum. NBC Universal, die haben Peacock, die haben auch so rund 40 Millionen. Und bei der Zahl, die du am Anfang erwähnt hattest, also HBO Max, die reden zwar gerne auch von so 44 Millionen, was sie haben, allerdings ist das ein bisschen geschönt, nämlich die rechnen damit ein, die Abonnenten, die sie haben, über den Cable-TV-Service, wenn man sich wirklich die reinen Streaming-Abonnenten anguckt, dann sind die eher so bei 10 Millionen. Und Discovery Plus hat auch nochmal so 13 Millionen. Also das, da sieht man schon, das ist ein gewaltiger Spalt zwischen Netflix, Amazon und zunehmend auch Disney und denen, die dann danach kommen.
Aber Sie versuchen ja jetzt mit dem Deal diesen Spalt da zu überbrücken oder zumindest zu verringern. Da kommen wir später noch dazu. Erst nochmal die Frage an Philipp. Jonas hat jetzt das Bild aufgemacht, wie die Streaming-Szene insgesamt sich darstellt und auch verwiesen auf die alten Programmsender, auf die etablierten Sender. Was hat denn Netflix, was hat diese ganze Streaming-Bonanza bei denen ausgelöst, bei Sendern wie RTL, wenn wir mal auf Europa gucken, beispielsweise?
Ja, die haben zunehmend Angst bekommen. Plötzlich war da ein Anbieter mit extrem tiefen Taschen, der ihnen gerade bei jungen Zuschauern immer mehr Marktanteile abluchste. Auf dem deutschen Markt wurde ja zuvor lange nicht so aufwendig und damit teuer produziert wie in den USA. Inzwischen ist das zum Teil anders und deutsche Serien und Filme wie Dark auf Netflix oder Deutschland 86 auf Amazon können da international durchaus mithalten. Die Vorgängerstaffel Deutschland 83 wurde ja zum Beispiel noch, also die Serie wurde auch mit von RTL finanziert und Deutschland 83 lief auch zuerst noch auf RTL, hatte dann aber enttäuschende Quoten und jetzt muss sich RTL hinter Amazon anstellen. Generell fällt es den nationalen Sendern schwer, mit den Tech-Konzernen mitzuhalten. Sie haben weniger Geld, um in diesem durchaus schon heiß gelaufenen Markt mithalten zu können. Deutsche Streaming-Dienste wie Joyn von ProSiebenSat.1 oder TV Now von RTL wachsen zwar auch stark, aber auf nach wie vor geringem Niveau. TV Now zum Beispiel will in diesem Jahr 2 Millionen Abos in den Büchern stehen haben. Netflix wird in Deutschland auf über 10 Millionen Abonnenten geschätzt. Also suchen die deutschen oder generell die nationalen Anbieter ihr Heil in Zusammenschlüssen, um Kosten zu sparen und den Markt nicht noch weiter zu fragmentieren. Wie Bertelsmann das mit seinem RTL immer wieder mit ProSieben flirtet, auch die Öffentlich-Rechtlichen spüren den Druck. Da ist dann von einer gemeinsamen Mediathek von ARD und ZDF oder gar auf europäischer Ebene die Rede. Die französischen Sender TV1 und M6, die hast du ja schon erwähnt, an MCs ist auch Bertelsmann beteiligt, die gehen jetzt genau aus diesem Grund zusammen. Andernfalls haben sie gegen das Silicon Valley wahrscheinlich eh keine Chance.
Okay, danke. Jetzt haben wir das große Bild. Hacken wir mal, um so ein bisschen stärker nochmal in die Details einzusteigen und wirklich die Mechanismen zu verstehen, bei dem Fall ein aus der vergangenen Woche, der vielleicht am einfachsten ist, das Kaufinteresse von Amazon an den James-Bond-Studios MGM. Die machen mehr als nur James Bond, aber das ist eben die bekannteste Marke. Warum macht Amazon das, Jonas?
Ich glaube, das ist relativ einfach zu erklären. Und zwar, die Inhalte werden einfach knapp. Ja, bevor alle ihren eigenen Streamer hatten, war es kein Problem, Serien, interessante Serien zu lizenzieren. Damit ist es aber vorbei. Ja, also wer Star Wars sehen will, der muss zu Disney gehen. Wer Marvel sehen will, muss zu Disney gehen. Wer die Office sehen will, ja, eine der beliebtesten Serien in den USA überhaupt, der muss zu Peacock gehen und so weiter und so fort. So, jetzt ist vor 2 Wochen bekannt gegeben worden, dass Sony, das ist eine wirklich der wenigen Hauptstudios, die keinen eigenen Streamer haben, dass die ihre Filme für die nächsten Jahre an Netflix verkauft haben, also dass Filme, die ins Kino kommen, werden zuerst bei Netflix zu sehen sein und sie werden auch ihre Serien, die sie produzieren, werden Netflix zuerst angeboten werden. Da hatte sich Amazon auch dafür interessiert, den Deal haben sie aber nicht bekommen, sondern die Zweitverwertung ist dann sogar an Disney gegangen. Und da ist MGM natürlich sehr attraktiv, weil sie eine riesige Filmbibliothek haben, eine der größten oder die größte der Welt und vor allem, was besonders wichtig ist, sie haben auch einen TV-Arm, der sehr fähig ist. Also der zum Beispiel The Handmaid's Tale ist eine Serie, die sehr erfolgreich ist und die wird zum Beispiel von MGM Television produziert. Das heißt, das ist schon jetzt aus Inhaltsperspektive ein sehr interessantes Asset.
Philipp, wie siehst du das?
Genau, also das ist im Grunde eine relativ einfache Rechnung. MGM hat 4.000 Filme, macht bei 9 Milliarden Kaufpreis rund 2,25 Millionen Dollar pro Film. Und das ist nach heutigen Maßstäben sogar relativ billig. Und angesichts der tiefen Taschen von Amazon erst recht. Ja, die, ich meine, die kam letztes Jahr auf 31 Milliarden Dollar Free Cashflow. Und das steigt ja wahrscheinlich noch. So, deshalb wird Amazon vor allem dadurch begrenzt, dass sie spannende Inhalte nicht beliebig produzieren und replizieren lassen. Jonas hatte das ja gerade schon angedeutet. Da sind 500 Millionen mehr oder weniger eigentlich relativ unerheblich.
Amazon ist eine Weltmarke. Philipp, du hast gerade auch erwähnt, wie viel Geld die haben, den Free Cashflow. Jonas hat die Zahl genannt, der dreistellige Zahl Millionen Prime-Abonnentinnen und Abonnenten, die den Streaming-Dienst jetzt schon nutzen. Sind die überhaupt zu stoppen?
Also Amazon ist, glaube ich, tatsächlich sehr ambitioniert von dem, was sie machen. Weil sie produzieren einmal, versuchen sie schon jetzt sehr interessante Inhalte zu produzieren. Sie haben sich vor ein paar Jahren für eine Viertelmilliarde die Rechte zum Beispiel an einer Herr-der-Ringe-TV-Serie gekauft. Da soll allein die erste Staffel 460 Millionen Dollar kosten. Also das ist mit Abstand die teuerste TV-Serie, die jemals produziert wurde. Ja, die teuerste Game of Thrones Staffel hat 100 Millionen Dollar, glaube ich, gekostet, die letzte. Also da sieht man schon, die meinen das auf jeden Fall richtig ernst. Dazu kommt, dass sie sich auch Sportrechte sichern. In den USA werden sie ab nächsten Jahr NFL übertragen. In Deutschland, glaube ich, ab nächster Saison immer das Topspiel der Champions League. Also sie versuchen schon wirklich, sich einen sehr attraktiven Inhalte aufzubauen. Und man darf natürlich bei dem Ganzen noch eine Sache nicht vergessen, dass ein Stück weit ist das Spiel für Amazon auch ein anderes Spiel als für Disney oder Netflix, weil zurzeit gucken die Investoren zwar vor allem auf das Wachstum der Abonnenten und Verluste spielen jetzt nicht so eine große Rolle, aber ab einem gewissen Punkt werden natürlich die Streamingdienste sich auch daran messen lassen müssen, wie profitabel sie sind. Und das gilt für Amazon Prime Video so nicht, weil Amazon Prime Video hat ja den allergrößten, wichtigsten Zweck für Amazon, eben Kunden dazu zu bringen, Amazon Prime zu abonnieren, um eben nicht mehr nachzudenken, wo bestelle ich, wo mache ich meine nächste Bestellung, sondern Amazon ist gesetzt für alles. Und das ist also ein Stück weit einfach auch ein anderes Spiel, was bedeutet, Amazon könnte sich sogar wahrscheinlich erlauben, über lange Zeit Amazon Prime Video mit gewissen Verlusten zu betreiben, wenn sich das rechnet, ja, weil sie es einfach als Marketingkosten letztendlich verbuchen, ja.
Ganz schön hohe Marketingkosten, aber plausibel, ja. Philipp?
Ja, ich sehe es ähnlich. Also man sieht ja daran auch jetzt, dass sie sich so anstrengen, was Jonas gerade erwähnt hat, dass es bislang halt überhaupt noch nicht so ist. Auch wenn Amazon echt viel Geld zur Verfügung hat, haben die kaum echte Hits an Land ziehen können und selbst produzieren können. Ich hatte mir zum Beispiel mal die Zahlen für Herbst im letzten Jahr angesehen. In den USA, da waren von den Top 10 Serien, Streaming-Serien, waren 9 von Netflix und eine von Amazon. Also da ist noch reichlich Luft nach oben und es zeigt halt auch, dass Geld nicht alles ist. Also wie wir es vorhin schon hatten, die Kreativität ist begrenzt. Das lässt sich nicht einfach alles kaufen.
Nichtsdestotrotz, der Ehrgeiz ist enorm und der Marktführer Netflix ist zwar Marktführer, aber derzeit ja auch noch keine Renditeperle. Jonas hat gesagt, irgendwann werden die Investoren auch mal fragen, was macht ihr denn jetzt wirtschaftlich aus eurer Marktführerschaft? Was hat Netflix vor, um diesem Druck, der da aus dem Markt kommt, etwas entgegenzusetzen?
Naja, zurzeit geht es ja erstmal noch um Wachstum, würde ich sagen. Also Netflix, das sieht man eigentlich immer bei den Quartalszahlen. Also wenn Netflix ein paar Millionen Abonnenten mehr gewonnen hat, als der Markt vermutet hat, geht der Kurs um 10% hoch. Wenn das nicht so ist, wie jetzt bei den letzten Quartalszahlen, dann geht der Kurs um 10% runter, weil natürlich letztendlich, das sagt Reed Hastings auch ganz klar, niemand weiß, wie groß kann eigentlich ein Netflix wirklich am Ende werden.
Reed Hastings ist der Gründer und Chef.
Genau, genau. Netflix ist jetzt größer von den Abonnentenzahlen her, als es anfangs zum Beispiel für möglich gehalten wurde. Was Netflix jetzt macht für das Wachstum, für das künftige Wachstum, ist, dass es sich sehr stark auf die internationalen Märkte konzentriert, weil klar ist, in den USA hat Netflix einfach schon eine sehr, sehr hohe Durchdringung. Das heißt, dort werden die Konkurrenten wahrscheinlich schneller wachsen, einfach weil Netflix dort schon so weit gewachsen ist. Und jetzt nochmal 200 Millionen Abonnenten oder so, die werden ganz sicher nicht aus den USA kommen, sondern die müssen woanders herkommen. Deswegen konzentriert sich Netflix jetzt darauf, auch Inhalte zu produzieren, vor allem in internationalen Märkten. Und Netflix hat natürlich dabei einen gigantischen Vorteil. Sie können diese Inhalte, oder das ist eigentlich wirklich ein Alleinstellungsmerkmal von Netflix, muss man sagen, dass sie Inhalte produzieren, nicht nur in Hollywood und dann exportieren in die Welt, sondern sie wirklich angefangen haben, dezentral Inhalte zu produzieren und die auch nach Hollywood zu importieren, also beziehungsweise in die USA zu importieren. Ja, Serien wie Dark, die Philipp hat sie erwähnt, deutsche Serie, zum Beispiel auch relativ erfolgreich oder sehr erfolgreich sogar in den USA gelaufen, und so gibt es viele Beispiele. Das heißt, Netflix hat ja als erste wirklich dieses globale Fernsehen erfunden. Und das ist jetzt etwas, was sie perfektionieren werden.
Normalerweise heißt es ja, entweder man ist die Nummer 1 oder die Nummer 2 in einem Markt, oder man sollte ihn verlassen, weil man, wenn man nicht Marktführer ist, kein Geld verdienen kann und deswegen auch kein Investorengeld mehr bekommt auf Dauer. Jetzt schauen wir mal auf den Milliardendeal aus dieser Woche. Time Warner und Discovery. Die wären zusammen, gemessen an den Streaming-Kunden, nur die Nummer 4. Und das ist schon ganz schön geschönt, wie Jonas gesagt hat eingangs. Was macht das überhaupt für einen Sinn dann, dieser Deal?
Naja, da geht es ja um mehr. Also da gehört ja zum Beispiel auch CNN dazu. Und wie formuliert es jetzt der Discovery-Eigner John Malone gerade so schön? Scale is the name of the game. Ja, also ohne Skaleneffekte ist es heute einfach zu teuer und ineffizient, aufwendige Produktionen im Netflix-Stil zu produzieren. Und es ist ja auch nicht klug, wenn sich auch noch die kleineren Player da in so einem Markt aneinander aufreiben. Ein durchschnittlicher Haushalt, das geht aus Studien hervor, ist bereit, 2 oder maximal 3 Streaming-Abos abzuschließen. Und da wird die Luft hinter Netflix und Amazon dann schon schnell dünn. Ja, und da bringt es ja nichts, diesen Markt auch noch weiter aufzuteilen. Und Warner hat etwa mit HBO zudem echte Blockbuster im Programm. Ja, wir hatten es, glaube ich, schon, Game of Thrones zum Beispiel. Oder die haben ja auch so Klassiker gemacht wie The Wire. Ja, das war ja einer der ersten dieser aufwendigen, erfolgreichen Serien im neuen Stil. Und da lässt es sich auch als Nummer 4 ganz gut überleben. Ja, der Markt ist ja heute schon sehr nischig und ausdifferenziert. Nur darf die Nische halt auch nicht zu klein sein.
Jonas?
Ja, man muss allerdings dazu sagen, wenn man sich die Präsentation anguckt, dann hoffen die immer, dass am Ende in den USA die Leute 4, 5 Streamingdienste haben werden. Das geben die Zahlen aber aktuell noch nicht so her. Ja, also das ist, glaube ich, eine große Frage. Also selbst dieser neue kombinierte Dienst, was sicherlich viel mehr Sinn macht, ist die Frage, wie groß kann der Platz am Ende sein? Wie viel können sie erreichen? Weil die Leute dazu tendieren, glaube ich, aus den Diensten rauszuchurnen. Also sie abonnieren es, weil sie was interessant finden, bleiben da ein paar Monate und dann gehen sie aber wieder raus. Und die Frage ist, ob sie es schaffen, halt so ein Dienst zu sein, bei dem die Leute dann wirklich länger bleiben.
Noch viel schwieriger scheint die Lage für die Programmsender zu sein, die üblichen, handelsüblichen Sender. Und damit kommen wir nach Europa zu dem Deal in Frankreich. Dort wird diese Kombination weniger mit Wachstum begründet, sondern, wenn man genauer liest, eigentlich vor allem mit Spareffekten. Philipp, haben die Programmsender eigentlich schon aufgegeben und wie kann deren Zukunft aussehen?
Ja, aufgegeben noch nicht, und das wäre ja auch nicht klug. Man sieht ja jetzt an der Fusion, dass da was passiert und dass sie versuchen, sich dagegen zu stemmen. Und es gibt auch dazu Studien und Umfragen, und da sind viele Haushalte durchaus bereit, auch einen nationalen Player zu abonnieren, ja, der dann, das sagt ja auch immer der Bertelsmann-Chef Thomas Rabe so schön, dass man da den nationalen Geschmack besser abbilden kann, wenn man halt auch dieses Netzwerk und diese Erfahrung hat, wie zum Beispiel MCs in Frankreich oder RTL in Deutschland. Ja, in großen Märkten wie Deutschland und Frankreich kann das auch funktionieren, in kleineren Ländern dann natürlich nicht. Und ein Großteil der Produktion wird ja auch weiter im Free-TV laufen. Ja, das ist ja immer noch das allerwichtigste Geschäft für diese Sender. und auch viel größer, ja. Und das, die hoffen jetzt halt auf das Streaming-Wachstum, aber das wird sich erst dann in den nächsten Jahren zeigen, wie sich das weiterentwickelt.
Das heißt, du glaubst, Free TV im Wesentlichen ja finanziert fast ausschließlich durch Werbung, zumindest wenn wir mal die Öffentlich-Rechtlichen außen vor lassen, die werden auch weiter ihren Platz haben.
Ja, genau. Und ich meine, Jonas hat gerade schon einen Grund dafür genannt, dass es wird diesen Churn geben, ja, dass man dann, man hat vielleicht Netflix, Amazon oder dann noch einen nationalen Player, aber dann gibt's plötzlich eine coole Serie auf Discovery, die man unbedingt sehen will. Dann schießt man da halt mal ein Abo ab und kündigt wieder. Also ich meine, wer selber viel Streaming-Produktion schaut, kennt das vielleicht, das Verhalten, kann es bei sich selbst beobachten. Und da gibt's dann weiter beim Free-TV noch Potenzial, weil da kann man dann auch Geld verdienen, wenn die Leute sich genauso verhalten, weil man halt deren Aufmerksamkeit an Werbekunden verkauft.
Jonas, wie siehst du das?
Also ich glaube, es wird schwierig. Also ich glaube, die Top-3-Dienste sind gesetzt auch in Deutschland. Das, also auch wenn man sich jetzt die Zahlen ansieht, dann ist das Netflix und Amazon. Disney ist glaube ich, sehr stark auch in Deutschland gestartet. Und das heißt im Endeffekt, wenn wir jetzt über TV Now oder Join reden, dann geht es um diesen vierten Platz. Also das wird, glaube ich, schon schwierig, weil ich denke, dass die großen Dienste werden eher noch stärker werden mit ihrem auch deutschsprachigen Angebot. Und ja, ich glaube, das wird schwierig.
Philipp, du hattest es schon erwähnt, die Wette, die der Bertelsmann-Chef eingeht, Thomas Rabe, über die Sendergruppe RTL und da das Streaming-Angebot TV Now ist, dass er sagt, wir bieten eher ein Angebot an, das dem regionalen Geschmack entspricht und hoffen da eben dann entsprechend die Kundschaft zu überzeugen. Gibt es denn schon Erkenntnisse, ob das verfängt?
Ja, wenn man auf die Zahlen schaut, dann funktioniert das auf geringem Niveau schon. Ja, also zum Beispiel letzten Jahr konnte TV Now die Zahl der Abos um 64% steigern. Ja, die haben jetzt 1,3 Millionen. Wie gesagt, in diesem Jahr wollen sie auf 2 Millionen kommen. Das sind ja schon ganz gute Zahlen, aber das reicht noch nicht an Netflix oder Amazon heran. Oder Jonas hat ja auch Disney erwähnt, das ist auch erst vor kurzem in Deutschland gestartet, aber trotzdem schon erfolgreicher. Die müssen sich da also nicht fürchten. Aber wie gesagt, ich kann mir durchaus vorstellen, und davon gehen ja auch einige Analysten aus, dass es Kunden gibt, die halt nicht Netflix, Amazon und Disney abonniert haben, sondern vielleicht nur Netflix und dann TV Now oder Netflix, Amazon, TV Now. Also da im hinteren Marktsegment ist da durchaus noch Raum.
Was ein Problem ist, ist diese Knappheit der Inhalte, über die wir am Anfang gesprochen haben, die trifft natürlich auch diese kleineren Player besonders. Also auch gerade, also auch wenn die jetzt sagen, sie wollen sich differenzieren über die deutschen Inhalte, was ja auch stimmt, dann war natürlich immer ein wichtiger Bestandteil dieses Angebots, dass sie eben auch gewisse Serien und Filme hatten, die sie lizenziert hatten von den Studios. Und das trifft auch gerade diese Anbieter jetzt stärker, weil natürlich auch ein HBO Max will ganz klar irgendwann nach Deutschland kommen mit den Warner-Sachen und so weiter, weil alle müssen sich global aufstellen, weil dann, wie Philipp sagte, die Skaleneffekte nur funktionieren. Und deswegen glaube ich, dass sich dieses Problem sogar noch ein Stück weit verschärfen wird. Und dann ist die Frage, ob halt nicht die letztendlich dann ein Sender wie Netflix am Ende sogar die teureren deutschen Produktionen machen kann, weil es ein größeres Zielpublikum erreicht. Also das ist jetzt sicherlich noch nicht der Fall mit dem Free TV, aber wenn man das jetzt mal wirklich weit in die Zukunft denkt, dann glaube ich, wird schon sehr schwierig werden.
Ja, herzlichen Dank, Jonas.
Vielen Dank, Sven.
Herzlichen Dank, Philipp.
Danke dir.
Das war der Manager Magazin Podcast, das Thema. Wenn Sie mehr über den Wettstreit der Streamingdienste und die Ökonomie dahinter erfahren wollen, empfehle ich Ihnen einen Blick in die Shownotes. Dort finden Sie sämtliche Links. Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit und freuen uns, Sie am kommenden Freitag wieder bei uns begrüßen zu dürfen. Bleiben Sie gesund und optimistisch und machen Sie etwas aus Ihrem Wochenende.